The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 22. Mai.
Elon Musk, SpaceX, preparing to launch the most powerful rocket ever built this week.
Elon Musk will die nächste Riesenrakete starten, heißt es aktuell bei Fox News. Aber nicht nur das. Der reichste Mann der Welt will an die Börse wieder mal. Nach Tesla ist SpaceX dran im Juni. Und weil Musk immer noch höher und weiter hinaus will, soll es der größte Börsengang aller Zeiten werden.
As part of the Artemis program, and SpaceX is going to go public in June.
I was going to say, get it now, so that you have good, more tailwind momentum going into that big IPO.
SpaceX baut Raketen, Fahrzeuge für den Weltraum, hat eine KI-Sparte und schießt Starlink-Satelliten für schnelles Internet ins All. Letztere sind die Cash-Cow des Unternehmens. Kritiker monieren, dass SpaceX insgesamt im Moment Geld verliert. Im ersten Quartal dieses Jahres lag der Verlust bei über 4 Milliarden Dollar. Der Grund sei die Entwicklung der neuen Superrakete. Elon Musk ist Gründer, CEO und Mehrheitseigner von SpaceX. Beim Internetdienst X, der ihm natürlich auch gehört, trommelt er laut für seine Raketenfirma. So hat er ein Video von Peter Thiel gepostet, selbst ein schillernder Tech-Milliardär und ein Investor bei SpaceX. Auch wenn es 2008 verrückt erschien, in eine Raketenfirma zu investieren, so sei es das Richtige gewesen. Sah verrückt aus, war aber nicht verrückt. So Thiel.
When you actually drill down on SpaceX in 08, it wasn't, they already had, you know, $500 million of contracts with NASA. They had lots of trials to get the rocket to work. There were a lot of things that were very good. It was not a crazy investment, but it might have looked that way. So I think great investments may look crazy, but really not be.
Das Ganze ist ohnehin eine große Wette auf den Weltraum, auf KI und auf Ziele, die klingen wie aus einem Roland Emmerich-Film. Seinen vollen Bonus von zusätzlich 1 Milliarde SpaceX-Aktien bekommt Elon Musk bei, Zitat, Errichtung einer dauerhaften menschlichen Kolonie auf dem Mars mit mindestens 1 Million Einwohnern durch das Unternehmen. Zitat Ende. So steht es im Börsenprospekt. Die einen nennen das Ehrgeiz, die anderen nennen es Utopie. Im Moment ist der rote Planet noch nie von einem Menschen betreten worden. Elon Musk will, so seine Vision, es möglich machen, dass jeder, der will, dahin fliegen kann.
Ideally, we can take anyone who wants to go to Mars, we can take to Mars.
Und selbst wenn es zu einem Worst-Case-Szenario kommt und es gibt keine Versorgung mehr von der Erde, so solle die Mars-Kolonie trotzdem selbstständig weiter bestehen können. So der Plan.
Getting to the point where the fundamental fork in the road for human destiny is where where Mars can continue to grow, even if the supply ships from Earth stop coming for any reason.
Klingt wirklich alles nach Science-Fiction-Film. Aber wie auch immer, wer der galaktische Gewinner eines Börsengangs wird, scheint jetzt schon klar, Elon Musk selbst. Aufgrund seiner Anteile halten es Insider für möglich, dass er bald schon Billionär wäre. Das gab's noch nie. Ein Vermögen so groß wie ein Universum, kein Ende in Sicht, wohin man auch blickt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wolfgang Ischinger ist amtierender Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ex-deutscher Botschafter in den USA. Er findet, die Europäer sollten im Ukraine-Krieg wieder mehr Diplomatie wagen, in Hinterzimmern statt in den Medien, eben auf die leise Art.
Wenn ich noch was mitzubestimmen hätte in der Europäischen Union, würde ich sagen, wir machen erstmal einen Versuch mittels Quiet Diplomacy.
Und in Grönland versucht Trump es nicht mit Quiet Diplomacy, sondern mit Keksdiplomatie.
Was ich bedauere, ist, dass Europa sein diplomatisches Potenzial aus meiner Sicht nicht ausreichend einsetzt.
So Angela Merkel vor wenigen Tagen auf der Digitalkonferenz Republika über den europäischen Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Diplomatisches Potenzial nutzen, genau darüber wollen sich die europäischen Außenminister nächste Woche in Zypern austauschen. Laut Financial Times soll dort diskutiert werden, welche bekannte Politgröße man als europäischen Verhandler zu Putin schickt. Im Gespräch sind unter anderem der Ex-EZB-Chef Mario Draghi, von Zelensky gewünscht, und Angela Merkel. Sie hat aber schon abgewunken, man brauche eigene Macht, um von Putin ernst genommen zu werden. Putin selbst hatte in der Vergangenheit Gerhard Schröder ins Spiel gebracht, aber das wollen weder Brüssel noch Kiew. Kann ein europäischer Verhandler mit politischem Gewicht und Draht zu Putin das schaffen, was bisher niemandem gelungen ist, nämlich den Krieg in der Ukraine zu stoppen? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Ischinger, amtierender Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, diplomatisches Urgestein und einst deutscher Botschafter in Washington und auch in London. Seine Sicht hören wir jetzt. Guten Tag, Wolfgang Ischinger. Schön, dass wir uns wiedersehen.
Guten Tag.
Herr Ischinger, laut der Financial Times wollen EU-Außenminister bei einem Treffen in der kommenden Woche darüber diskutieren, wer ein möglicher EU-Sonderbeauftragter oder Sondergesandter für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sein könnte. Etwas, das Sie schon vor Wochen öffentlich auch gefordert haben. Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
Naja, ich glaube, der Auslöser ist von keinem geringeren gekommen als von Wladimir Putin selbst, der ja versucht hat, sich seinen europäischen Unterhändler selber aussuchen zu dürfen. Ich glaube, das ist nicht die für uns akzeptable oder gewünschte Methode. Ich glaube, es ist eigentlich überfällig. Es wäre schon lange richtig gewesen, dass die Europäische Union und ihre Partner sich nicht nur einfach am Spielfeldrand tummeln, während die USA seit vielen Monaten immer mal wieder, bisher ohne durchschlagenden Erfolg, mit der Ukraine und mit Russland den Versuch unternommen haben, Verhandlungen anzugehen. Ich glaube also, es ist richtig, dass darüber jetzt geredet wird. Bin allerdings etwas besorgt, dass diese Diskussion möglicherweise sozusagen, wie man beim Pferd sagen wird, von hinten aufgezäumt wird, statt von vorn.
Wie genau meinen Sie das?
Also schauen Sie mal, es gibt in der Diplomatie im Prinzip zwei Formen. Die eine Form ist die für uns heute bekannte Form der öffentlichen Public Diplomacy, dass man also das, was man macht, öffentlich präsentiert und es dann auch umsetzt und vorher ankündigt und so weiter. Das ist insbesondere auch die Art von Diplomatie, die wir beispielsweise von Donald Trump 24 Stunden am Tag erleben. Es gibt aber eine andere Form der Diplomatie, die anscheinend ein kleines bisschen Vergessenheit geraten ist. Das ist die sogenannte stille Diplomatie, Quiet Diplomacy, wie man auf Englisch sagt. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt also irgendwelche Namen hier ins Spiel bringen oder irgendwelche Ernennungen, Nominierungen vornehmen, würde ich sagen, wenn ich noch was mitzubestimmen hätte in der Europäischen Union, würde ich sagen, wir machen erstmal einen Versuch mittels Quiet Diplomacy, heißt auf Deutsch übersetzt, wir benutzen einen Backchannel. Das ist leider kein deutsches Wort, aber es gibt kein wirklich gutes deutsches Wort dafür. Also in der deutschen Außenpolitik, insbesondere auch Russland gegenüber, hat der Backchannel in den vergangenen Jahrzehnten eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und deswegen glaube ich, wäre es nicht verkehrt zumindest, wenn man versuchen würde, zunächst einmal jemanden ohne Fanfaren, ohne öffentliche Ankündigung ins Gespräch mit Moskau zu schicken, um einfach mal zu hören, was könnte denn gehen? Wozu ist die andere Seite überhaupt bereit? Wir wollen ja nicht Versuche starten, die dann irgendwo ins Leere landen. Ich glaube, wir dürften nicht den amerikanischen Fehler machen oder gar wiederholen, sich so zu positionieren, als wäre man irgendwo zwischen der Ukraine und Russland neutral und biete sich als neutraler Vermittler an. Ich glaube, wir Europäer müssen uns positionieren dort, wo wir hingehören, nämlich als Europäer. Und die Ukraine ist Teil Europas. Das heißt, wir sind nicht irgendwo im neutralen Mittelfeld zwischen der Ukraine und Russland, sondern wir vertreten die ukrainischen Selbstverteidigungsinteressen. Und insoweit müsste unsere Positionierung eine etwas andere sein als die, die von Kushner und Witkow in diesen letzten 12 Monaten präsentiert worden ist. Das sind einfach schon mal 2 Vorbemerkungen.
Dazu passt natürlich auch die Idee von Friedrich Merz. Er hat jetzt vorgeschlagen, der Ukraine einen Sonderstatus als EU-Partner einzuräumen, also eine assoziierte Mitgliedschaft, wie er es formuliert hat. Was genau bedeutet das und was erhofft sich Merz davon?
Ich kann diesen Vorschlag, ich bin nicht einverstanden gewesen im letzten Monat mit jedem Vorschlag des Bundeskanzlers, aber diesen Vorschlag des Bundeskanzlers finde ich sehr richtig, kommt zum richtigen Zeitpunkt, ist das richtige Signal, nämlich, dass die Europäische Union nicht mehr den Luxus hat, Beitrittsgespräche, Beitrittsverhandlungen über 5, 7, 10 oder mehr Jahre hinzuziehen. Traditionell haben solche Beitrittsprozesse viele Jahre gedauert, weil man die Zeit und den Luxus hatte. Jetzt herrscht Krieg in und um Europa in verschiedenster Weise. Und deswegen können die Beitrittskandidaten nicht einfach auf die lange Bank geschoben werden. Und die Ukraine drängt natürlich mit allem, was sie hat, nachdem ihr das NATO-Tor nicht geöffnet werden konnte, aus den bekannten Gründen, drängt auf einen beschleunigten EU-Prozess. Der Bundeskanzler hat mit seinem Vorschlag also hier eine Debatte eröffnet, von der ich nur hoffen kann, dass sie bei den Partnern richtig aufgenommen wird und dass wir tatsächlich auf diesem Weg zu einer abgestuften Hereinnahme künftiger Mitglieder kommen in einem abgestuften Prozess, wo man nicht von vornherein sämtliche Erfordernisse erfüllen muss, sondern eben nur einige. Und im Falle der Ukraine könnte das im besten Fall tatsächlich bedeuten, dass sie den sicherheitspolitischen, militärischen Schutzverband, den die Europäische Union ja auch bildet, genießen könnte, davon profitieren könnte, bevor sie tatsächlich voll Mitglied wird.
Würde das aber ein Ende des Krieges bedeuten? Das ist die entscheidende Frage, weil das Timing dieses Vorschlages von Friedrich Merz kommt ja nicht von ungefähr. Also würde eine Sonderpartnerschaft mit der Ukraine, so wie er es vorschlägt, bewirken, dass tatsächlich Frieden in die Ukraine einkehrt? Das ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage.
Ja, ich glaube, das wäre schön, wenn es so wäre. Ich glaube, wenn wir realistisch sind, dürfen wir diese Erwartungen nicht zu hochschrauben. Ich glaube, in der Praxis wird das eher umgekehrt laufen. Es wird eher so sein müssen, dass zumindest ein Waffenstillstand, eine gewisse Ruhe in diesem Konflikt, in diesem Krieg einkehrt. Sonst wäre ich skeptisch, dass alle 27 Mitglieder der Europäischen Union damit einverstanden wären, dass die Schutzfunktion, dass die Beistandsfunktion, die der EU-Vertrag seinen Mitgliedern bietet, und das war ja genau eins der Elemente, die Friedrich Merz in seinem Vorschlag angeboten hat. Ich kann diese Idee nur begrüßen. Persönlichkeiten wie Mario Draghi oder den finnischen früheren Präsidenten Sauli Niinisto, beide kenne ich persönlich auch, und insbesondere weiß ich von Sauli Niinisto, dass er über viele Jahre hinweg ein sehr erträgliches persönliches Verhältnis mit Wladimir Putin haben konnte oder hatte, ähnlich wie die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auch. Also selbstverständlich wären solche Persönlichkeiten, die man in eine engere Wahl nehmen könnte, um die Europäische Union zu vertreten.
Ist dein Zugang zu Wladimir Putin unerlässlich dabei?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der Zugang zu Putin wäre wichtig. Ich will nur noch mal auf das Format zurückkommen. Ich bin nicht der Meinung, dass es eine besonders schlaue Idee wäre, wenn die Europäische Union jetzt eine Person oder von mir aus auch eine Gruppe, ein Team nominieren würde, um, wie gesagt, nicht als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland, sozusagen als Unterstützer des ukrainischen Anliegens gegenüber Russland aufzutreten. Ein erprobtes Format, übrigens auch mit Russland erprobtes Format, ist das Format der Kontaktgruppe. Ich habe selbst in den 90er Jahren sehr erfolgreiche, sehr positive Erfahrung gemacht mit einer Kontaktgruppe, an der der damalige spätere russische Außenminister Igor Iwanow persönlich teilnahm. Wir haben auf diese Weise damals den Bosnienkrieg zu einem blutigen Krieg zu einem Ende führen können. Und wenn Sie mal überlegen wollen, wie soll denn eine Kriegsbeendigung aussehen, die nur zwischen einem europäischen Vertreter oder den europäischen Staaten und Russland verhandelt wird, was ist denn dann mit den USA? Wo bleibt denn dann die Türkei? Deswegen glaube ich, ist ein ideales handwerkliches Mittel eigentlich die Kontaktgruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Sauli Niinistö oder ein Mario Draghi ein hervorragend geeignetes europäisches Mitglied einer solchen Kontaktgruppe wäre, an der dann die Türkei, die Vereinigten Staaten von Amerika, vielleicht auch noch einige andere Staaten oder Staatengruppen teilnehmen könnten und natürlich die Ukraine und Russland. Die Mitglieder der Gruppe entscheiden gemeinsam, dass sie, solange diese Gruppe besteht, Entscheidungen gemeinsam treffen. Dass also dann nicht etwa Russland oder die Ukraine eine Einzelentscheidung trifft, jetzt wieder bestimmte Aktionen vorzunehmen, sondern man beschließt dann, wir entscheiden ab jetzt gemeinsam, wir verhandeln unter Umständen getrennt mit den einen und den anderen, aber Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Nicht einzeln, allein Europa mit der Ukraine und Russland, sondern als Team im Rahmen einer Kontaktgruppe. Ich halte das für ein erfolgversprechendes Modell.
Herzlichen Dank, Herr Eschinger, für diese konstruktiven Vorschläge auch. Ich hoffe, wir können dazu im Gespräch bleiben.
Aber natürlich, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, Frau Spieker. Alles Gute.
Zukunft kommt von Zuversicht. Das ist unser Motto der MyWay in diesem Jahr. Das ist unser Strategiegipfel der Familienunternehmen am 23. und 24. September im Westhafen in Berlin. Die Liste der Speaker wird immer länger. Sigmar Gabriel wird kommen. Mit ihm mache ich ein World Briefing live auf der Bühne. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche kommt. Hendrik Wüst, Ministerpräsident aus NRW. Joe Kaeser wird da sein. Von Siemens Energy und Harpe Kerkeling ist da. Mal hören, was er zum deutschen Mittelstand sagt. Bestimmt was Unterhaltsames. Die MyWay ist eben nicht nur zum Netzwerken, Lernen und Austauschen da, sondern auch zum Spaß haben. Alle Infos, alle Tickets finden Sie in den Shownotes. Wir sehen uns da.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die USA versuchen, die Grönländer mit Cappies und Keksen anzulocken. Der Gouverneur des Bundesstaats Louisiana und Trumps Sondergesandter Jeff Landry ist vor kurzem dorthin gereist in die Hauptstadt Nuuk, um etwas PR für die USA zu machen. Sie erinnern sich, Trump dachte mal über den Kauf von Grönland nach. Landry kam jetzt, um Beziehungen aufzubauen, neue Freunde zu gewinnen, wie der Auftrag von Trump gelautet hat.
Over there and make some, a bunch of friends, as many friends as we can.
Aber seine PR-Methoden kamen wenig überzeugend an. Landry hat grönländische Kinder angesprochen mit dem Angebot, wenn sie seine Governor's Mansion, also seine Gouverneursresidenz in Louisiana besuchen, können sie so viele Kekse und so viel Schokolade essen, wie sie wollen.
If you come to Louisiana and you come to the Governor's Mansion, all the chocolate chip cookies you can eat.
Aber die Kinder in Grönland haben von ihren Eltern gelernt, Stranger Danger, da bleibt man lieber fern. Und auch ein Foto wollten die kleinen Grönländer nicht machen.
You want to take a picture?
No? Nicht nur von den Kindern gab es eine Abfuhr. Erwachsene haben den Vogel gezeigt. Sie haben auch ihre eigenen roten MAGA-Hats produzieren lassen. Aber hier heißt MAGA, Make America Go Away. Der Versuch also, als freundlicher Kolonist ohne Einladung aufzutreten und Sympathien für eine amerikanische Übernahme zu sammeln, ist erneut gescheitert. Denn die gerade mal 56.000 Grönländer sind stolze Menschen. Sie leben auf der größten Insel der Welt, aber nicht hinterm Mond. Ich wünsche Ihnen jetzt einen kämpferischen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen begrüßt Sie hier Alev Doğan mit der Morning Briefing Weekend Edition. Same time, same place.